fangt nicht zu spät wieder an. Wenn man da einmal so komplett raus ist, dann findet man das auch creepy. Dann denkt man sich so, hä, soll ich mir jetzt Dessous anziehen oder was? Dass man das dann auch irgendwie komisch findet, dass man irgendwie sich fühlt wie, keine Ahnung, Brigitte, die mal wieder Lust hat auf ein Abenteuer oder so. Und irgendwie gar nicht mehr weiß, oder gefühlt, das stimmt natürlich nicht, gar nicht mehr weiß, wie das geht. Also so, ne, ohne jetzt irgendwie, genau, Zwinker, Zwinker, irgendwelche plumpen Annäherungen und so, oh Gott.
Hallo im Hebammensalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining, Hebammen-Nähkästchen und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer.
So, herzlich willkommen im heutigen Hebammensalon.
Wir sitzen hier
endlich mal wieder gegenüber.
Ja.
Sehr schön.
In meiner unaufgeräumten Bude.
So wie das bei Autorinnen aussieht, ja, ne? Genau. Wenn sie gerade in der Endphase ihres Buches sind. Also ich finde, mein Schreibtisch sieht auch ganz oft so aus. Nur weil er gerade mal, obwohl gerade ist auch schon wieder, mal ein bisschen aufgeräumter ist. Ja, so. Wie sieht's aus? Letzten Tage, ne? Also ihr könnt euch schon mal, ich weiß, das mag die Autorin wahrscheinlich nicht, wenn ich das wieder sage, aber ich freue mich schon sehr, dein Buch zu lesen. Ich habe nämlich auch noch nicht gelesen.
Die Autorin lacht hysterisch. Nee, du hast noch gar nichts gelesen. Ich könnte dir eigentlich mal ein bisschen was rübergeben. Eigentlich denkt man sich das ja immer so, wenn man so ein Buch schreibt, so am Schluss, so die letzten 2-3 Wochen vor Abgabe, gibt man das dann so Freundinnen oder Kolleginnen zu lesen und liest doch noch mal. Vielleicht hast du ja noch eine Anmerkung und man sitzt mit einem Glas Rotwein und gespitztem Bleistift auf dem Sofa am Abend und schleift hier noch mal ein Wörtchen und da noch mal eine Floskel. Und so ist es natürlich alles nicht. Das ist einfach absoluter Meltdown. Hey, aber wer so bescheuert ist und sich hier im Lockdown im Homeschooling mit 2 Kindern ein Buch zu schreiben ans Bein bindet, hat auch selber Schuld.
Macht richtig Freude.
Es ist auch voll so wie das Klischee. Also es ist total glamourös, als Autorenbücher zu schreiben.
Ja, und es gibt ja gar keine schönen Cafés, wo man sich so reinsetzen kann.
Ja, stimmt, das gehört ja auch zum Klischee, genau, dass man so in Berlin-Mitte hier im Café sitzt.
Oder in Paris. Café.
In Paris. Jetzt im Moment vielleicht schlecht gerade, aber... Oh Gott, das ist alles so furchtbar. Ja, jammer, jammer. Also natürlich wird es irgendwann fertig und irgendwann Ende August kommt es raus. Und
ihr könnt euch sehr freuen. Also ich habe zwar noch nicht Probe gelesen, aber wir reden sehr viel darüber. Mhm. Und vor allen Dingen auch immer, weil wir dann überlegen, was können wir dann im Podcast darüber erzählen und welche Themen. Weil Karin hat sich ja an viele Themen, dann, wenn man das schreibt und wer schreibt, der bleibt, muss man sich ja dann auch nochmal ganz tief damit befassen.
Man muss sich zumindest mit dem befassen, was man schreibt. Genau. Und eins davon, apropos, ich hatte neulich auf Insta hier dieses Laufstall-Thema noch, weil die Lektorin kam dann um die Ecke und sagte sowas wie, hier so ein Laufstall habt ihr ja gar nicht im Buch. Also ich schreibe das Buch ja nicht allein, ich schreibe es zusammen mit Anja, schöne Grüße, Anja Gata. Und das habt ihr ja da gar nicht drin, Laufstall. Dann habe ich so gesagt, hey, Laufstall, okay, ist das ein Thema? Dann habe ich auf Instagram kurz den Fragensticker gepostet, wer von euch hatte denn alles einen Laufstall? Und Alter, ich hatte noch nie so viel Stickerbeantwortung. Und zwar richtig, richtig hart. Also erstens hunderte von Antworten, also ja, nein, so, warum und so. Und es war, was ich erstaunlich fand oder was ich bemerkenswert fand, war, dass die Leute, die sich explizit gegen einen Laufstall entschieden hatten, Laufstall, ist das überhaupt der richtige Wort?
Ich sage immer Gefängnis.
Genau, Babyknast, das war natürlich ein Wort, was dann häufiger fiel. Kuscheltierknast fand ich auch schön. Aber dass die Leute, die sich explizit gegen einen Laufstall entschieden hatten, dass die sozusagen gleich mit der Attitüde, ich bin ein besserer Mensch und deshalb habe ich mich dagegen entschieden. Also es war ganz viel, wo ich so dieses Don't Judge, also so dieses hier so, also nee, mein Baby wurde natürlich getragen oder nee, also ich wollte mein Baby natürlich nicht einsperren oder so. Das fand ich interessant. Aber das nur so am Rande. Ich wollte das ja gerade.
Das haben wir auch in unserem Podcast zur Erstausstattung auch gar nicht thematisiert. Aber ich habe es mir jetzt wieder ins Gedächtnis.
Glaube ich sogar. Wir haben über die Daybed-Variante irgendwie kurz gesprochen. Aber ich will das ja gar nicht irgendwie.
Aber doch, kann man ganz kurz sagen, weil ich habe es diese Woche aufgegriffen, weil ich hatte diese Woche eine Vorsorge bei einer Frau von mir und die hat einen super großen Hund, also wirklich riesig. Und das hattest du halt gesagt, dass viele Und dann habe ich noch eine andere Frau, die ich aktuell betreue, die hat auch einen großen Hund. Und dass es da schon Sinn macht, weil man legt ja auch mal das Baby ab und aufs Sofa und das ist dann tief meistens und so. Nicht, dass die Hunde jetzt ja nicht damit aufwachsen sollen, aber so, dass es einfach so ein bisschen geschützter ist und die dann so leicht drüber gucken. Genau. Und da finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, ne?
Geschwister, Kinder und andere Haustiere sozusagen waren häufig die ganz praktischen Argumente, ja.
Ja, ja, ich habe ja diese Woche
Apropos Instagram.
Ich habe zum ersten Mal diese Woche habe so eine Themenwoche mitgemacht, wo ich habe die Woche davor noch so schön gelästert und gesagt, so, oh, immer diese Themenwochen hier zum, was weiß ich, Pausenbrot und wie bastel ich irgendwie ein Papagei oder was auch immer. Genau. Und dann hat mich aber Nina Bott
Bananenbrot. Themenwoche Bananenbrot. Wer macht mit?
Und dann hat Nina Bott mich aber gefragt, irgendwie Thema Hausgeburt. Da habe ich gesagt, okay, da kann ich jetzt echt nicht Nein sagen. Das muss ich jetzt machen. Aber es ist ja wirklich, das stresst einen, Karin.
Ich habe gute Gründe, warum ich diese ganzen, also ich weiß noch genau, als ich ganz neu war auf Instagram, da wusste ich ja auch noch gar nicht, was die da so machen alle. Und dann bin ich, damals hieß es immer noch Challenge.
Oh ja.
So, und dann
aber das gibt's ja auch noch zusätzlich.
Das gibt's, genau, man kann auch noch zusätzlich Challenges machen. Und da habe ich irgendwie gedacht, so Challenge, hä, das kenne ich von, weiß ich auch nicht, Germany's Next Topmodel und so einem Scheiß. Also irgendwie, aber ich habe für sowas meistens auch gar keine Zeit. Und sollte ich mal irgendwann in den letzten 2 Jahren, die ich bei Instagram bin, oder es ist mittlerweile 3, weiß gar nicht, irgendeine Challenge mitgemacht haben, habe ich sie nach einem Tag schon wieder abgebrochen, weil ich kann sowas nicht. Aber Sissi, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Du wolltest von deiner Themenwoche erzählen.
Naja, ich habe das jetzt mitgemacht und da kann man dann halt auch nicht aufhören, weil man hat ja ein Commitment, ist man eingegangen und da sind ja noch 4 andere Leute und kann ja nicht am zweiten Tag sagen, so jetzt den stelle ich jetzt nicht mehr vor, ist ja voll arschig. Also mitgehangen, mitgefangen und zugesagt, da muss man da einfach durch. Und das ist aber einfach, du musst halt jeden Tag halt ja eine Story machen und ich habe ja schon auch nicht jeden Tag Bock, eine Story zu machen. Ne? Das ist nicht? Ja auch immer so, nee.
Aber du hast zumindest immer schöne Bilder. Ich meine, mein Schrott-Account, hey, ich habe ja irgendwie, also sagen wir mal so, das würde ich an deiner Stelle jetzt hier gar nicht weiter leaken, weil es sieht total schön aus.
Ja, aber dieses in die Story was zu machen, mal so ein Bild hochzuladen.
Wenn man mal eben schnell vor allen Dingen.
Wenn man Muse hat, aber du musst es ja dann bis zu dieser bestimmten Uhrzeit dann auch machen, weil die anderen Leute sollen ja sozusagen dann auch den Content so mitbringen, was diese Person über ihre Hausgeburt oder warum und so erzählt. Also es war wirklich, also heute ist ja, wir nehmen ja immer freitags für euch auf, damit ihr Montag den frischen Hebammsalon habt. Und ich war gestern halt dran. Ich hatte ein total tolles Live mit Melanie, meiner Hebamme. Das war echt schön. Und ich durfte noch mal ein paar tolle Bilder teilen von einer Hausgeburt, die ich mal begleitet habe, die Marcia de Vries fotografiert hat. Und das war natürlich super, einfach auch mal so eine Bilder zu zeigen. Aber das war auf jeden Fall erstmal die letzte Themenwoche. Ich habe das wirklich gemacht, weil mir das Thema Hausgeburt so am Herzen liegt. Und darüber kann man natürlich, sollte man immer wieder reden, dass es das halt auch gibt, diese Möglichkeit. Und deshalb habe ich da mitgemacht. Aber bei der nächsten Bananenbrot-Themenwoche bin ich natürlich wieder raus. Also da kann ich nicht mitmachen. Und diese Challenge, weil es gibt jetzt auch gerade momentan wieder so eine ganz lange Challenge. Ich verstehe das bloß immer noch nicht, weil da muss man irgendwie seine Küche und seinen Garten oder was auch immer. Das schafft man halt einfach nicht.
Instagram Interior Challenge, die kennen ja sogar ich. Wo man, genau, es gibt dann immer jeden Tag ein Motto, sowas wie, Küche, Fliesen, Flausch. Lauter so Themen, wo man dann irgendwie sehr kreativ noch irgendwie überlegen kann, ey, zum Glück bin ich kein Influencer.
Krass, oder?
Das ist halt schon. Ja, oder dann diese ganzen Thermomix, wir Multi-Influencer empfehlen uns gegenseitig Dingsbums. Aber
Wir wollen es jetzt nicht alles negativ. Genau. Es gibt ja viele positive Sachen und wir sind auch immer total dankbar und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast teilt und es ist immer schön. Aber ich wollte einfach nur mal sagen, das ist einfach auch für die es vielleicht nur konsumieren, das ist voll anstrengend. Ja. Also das ist wirklich einfach Content zu bieten, auch mal auch so was Karin macht, wenn man dann einfach so eine informative Story macht, wo du halt über Zytotec sprichst, wo du über Beta-Streptokokken sprichst, das ist halt einfach, das macht man nicht mal eben so, sondern dann muss man Fragen beantworten und das erschlägt einen auch immer so, dass man, wenn man das dann macht, dass man ja, dann ist es ja nicht vorbei, sondern dann fängt es erst richtig an. Ne? Das hatten wir letzte Woche im Podcast, haben wir mit euch über Zytotec gesprochen und das ist ja, da hast du dich ja dann einen Tag warst du mit Zytotec beschäftigt.
Ja, und jetzt bin ich vor allen Dingen offensichtlich die Expertin für Zytotec geworden. Jetzt kriege ich die ganzen Presseanfragen dazu, ob ich irgendwie hier noch ein Interview und da noch irgendwie einen kurzen Artikel schreibe und so.
Einen kurzen Artikel zum Buch.
Ich schreibe jetzt tatsächlich einen Fachartikel darüber und ich weiß noch, also ich habe, sowas bindet man sich dann irgendwie auch irgendwie noch ans Bein. Long story short, wir haben auch noch einen richtigen, echten Beruf, sind nämlich hauptberufliche Podcasterin seit dem Neuesten und haben heute für euch fluffigen Content aufbereitet. Wir haben ja immer so eine Wunschliste, ihr schreibt uns ja auch immer fleißig E-Mails an hallo@hebammsalon.de, könnt ihr weiterhin gerne tun, wir freuen uns.
Und wir haben jetzt auch jemanden neu im Team sozusagen, die
Hallo Daniela.
Daniela, herzlich willkommen, die sozusagen wirklich, weil wir das natürlich etwas angefangen haben, schon gelesen haben, aber jetzt Daniela ist da und guckt da ganz genau drauf und reagiert. Also vielen Dank für die ganzen E-Mails und die nehmen wir uns sehr zu Herzen und kommen dann in unseren Redaktionsplan. Aber bitte denkt daran, wenn ihr uns hört, ihr müsst immer auf Folgen drücken. Das ist ganz
stimmt.
Das sollten wir heute nochmal sagen.
Genau, dass ihr uns abonniert. Sollt bei Spotify und Co. Also nicht nur einfach anhören, so, sondern ihr sollt richtig treue Fans werden.
Herzen.
Und treue Fans erkennt man daran, dass sie ein Hebammsalon-Abo in ihrer Playlist haben.
Ja. Genau. Und heute haben wir so ein bisschen so, haben wir ein Thema, was ihr euch ganz oft gewünscht habt. Wir haben uns so ein bisschen so angeguckt und so, yo, was erzählen wir da richtig?
Genau, da ne, ein Thema, was natürlich immer viel gefragt ist, aber wo wir uns als Hebammen auch fragen, okay, also wir sagen erstmal, worum es geht. Es geht um Sex.
In der Schwangerschaft
und im Wochenbett. Und ja, Sex existiert. So könnten wir vielleicht starten. Ja, chronologisch hier vorgehen. Also erstmal habt ihr Sex und kriegt ein Baby und dann seid ihr sozusagen im Thema, in unserem. Und dann seid ihr schwanger und habt ja wahrscheinlich auch weiterhin Sex. So, oder?
Ja, es gibt ja super viele Frauen, also im das Thema ist ja auf jeden Fall ein Thema in den Vorsorgen, in den Vorgesprächen, dass es sehr, sehr viele Frauen gehen, die auch wirklich sehr, sehr viel Lust haben auf Sex in der Schwangerschaft. Es gibt welche, die weniger Lust haben, aber auch ganz, ganz viele, die wirklich da sogar mehr Lust als vorher haben. Und ja, und da gibt es ja sozusagen auch keine Tabus. Es ist, glaube ich, eher immer so ein bisschen, sind es die Männer.
Genau.
Das Problem.
Die Sorge haben, mit ihrem Penis das Baby zu sehr zu stören. Oder so, ne? Ja, also genau. Man liest und hört dazu ja irgendwie alles Mögliche. Es gibt Frauen, die sagen, sie haben den Sex ihres Lebens und nie im Leben so viel Bock gehabt wie in dieser Zeit. Und man muss nicht ans Verhüten denken und man ist weiblich und hat große Brüste und was auch immer. So, oder ist auch besonders empfindungsfähig durch das gut durchblutete Becken. Also man kann sich da jetzt alles Mögliche zu ausdenken. Das gibt's. Und es gibt aber auch Frauen, die sagen, Alter, ich habe also, ey, lass mich in Ruhe, ich bin auch schon schwanger. So, und das kommt natürlich auch immer auf die Phase der Schwangerschaft drauf an. Also keine Ahnung, wenn man am Anfang da eine Mischung aus depressiv und müde und dann muss man immer noch überlegen, so welche Erschütterung erhält man jetzt aus, damit einem nicht sofort schlecht wird oder so, dass man da natürlich dann auch weniger Bock drauf hat, so dass oder auch als willkommene Ablenkung, I don't know, also wie sie eben gesagt hat, es gibt da eben alles Mögliche und nichts davon ist richtig oder falsch und gut oder nicht gut oder so, kann man erstmal grundsätzlich so sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich kenne viele Frauen, die sich auch sehr viel selbst befriedigen während der Schwangerschaft, ne, die das wirklich einfach brauchen und auch gerade zum Ende hin. Also da gibt's eigentlich keine Tabus. Es wird ja einfach nur nicht so ausgesprochen. Aber es wird ja sowieso generell nicht ausgesprochen, dass Frauen sozusagen sich
selber befriedigen. Mhm. Echt? Dass sie masturbieren, meinst du, es gibt? Wir haben uns tatsächlich nicht so großartig vorbereitet und so, aber mir fällt tatsächlich gerade ein, dass es einen Zusammenhang gibt von viele Orgasmen in der Schwangerschaft, leichtere Geburten. So, da kann ich jetzt nichts zitieren, das hätte ich jetzt alles nochmal nachlesen müssen. Aber es ist wohl so, dass so diese ganze hormonelle, endorphin gesteuerte Situation dann eben auch gut ist. Also ich, oder vielleicht auch einfach loslassen beim Sex.
Ich glaube, das muss man jetzt gar nicht auch irgendwie
mit Studien belegen.
Nein, gar nicht. Aber
das fiel mir nur gerade ein, dass es da tatsächlich auch eine wissenschaftliche Arbeit zu gibt, die ich irgendwo mal zitiert habe. Aber das ist, fällt mir jetzt gerade mehr dazu gar nicht ein. Aber dass es diesen Zusammenhang gibt, was sich auch auf das Schmerzempfinden, darum ging es dabei, auf das Schmerzempfinden unter der Geburt auswirkt. Und das ist ja auch, also so in sexpositiven, birth-positiven Dings ist das ja durchaus auch während der Geburt
eine gute Ja, da haben Idee, wir ja ne? unsere erste Folge zu gemacht. Kannst du dich erinnern?
Ja, natürlich. Orgasmic Birth. Genau. Dass man es durchaus auch wörtlich nehmen kann. Aber dass es eben diesen Zusammenhang gibt, keine Ahnung, welche Kanäle oder welche Ventile man in irgendwelchen Energiehaushalten da irgendwie frei ballert, wenn man irgendwie auch während der Schwangerschaft sich da gut fallen lassen kann und so.
Ja, und ich finde halt, es ist halt einfach eigentlich auch eine gute Zeit, weil das hast du eben schon einmal kurz gesagt, dadurch, dass man ja wirklich auch einfach auf keine Verhütung achten muss, man hat seine Regelblutung nicht. Diese Phase ist ja wirklich einfach super auch für nicht drüber nachzudenken in jeder Situation, ohne zu gucken, muss ich jetzt hier nochmal mein Diaphragma einsetzen oder muss ich nochmal meine Temperatur, wie ist mein Kalender, das ist oder ein Kondom oder wie auch immer ihr verhütet. Das ist natürlich in der Schwangerschaft, wenn wir jetzt gerade aufs Wochenbett dann natürlich rüberkommen, nochmal eine andere Sache, aber es ist natürlich auch einfach eine tolle Zeit, ne? Mhm. Einfach sehr spontan. Mhm. Und ich glaube halt immer, dass es so wichtig ist, Männer.
Beim ersten Kind. Oh. Wenn natürlich da schon 2, 3 Geschwisterkinder drumherum hüpfen. Eins davon schläft noch im Familienbett, das ist ja manchmal auch Thema, ne?
So Quickies.
Hat man, ja, natürlich Quickies und sonst wo. Also gibt es nur das Bett, hey, hallo. Genau. Ich wollte das jetzt auch nicht problematisieren. Fällt mir nur gerade noch
ein. Ja, das stimmt. Wenn, je mehr Kinder du hast, desto mehr musst du dich einschließen.
Sind die Zeitpläne.
Kurze. Aber ich glaube halt, dass die Männer, also viel einige Männer, dass man da einfach noch mehr Aufklärung schaffen sollte, dass sie natürlich, dass da viel dazwischen ist, bevor man zum Baby kommt, ne?
Genau, davon sind wir abgekommen, das sagtest du ja. Dass die Männer einfach auch ein Thema sind, dass die sich nicht so richtig trauen.
Ja, und oder es gibt wirklich welche, die mit positiven Tests sagen, okay, I'm out.
Ja.
Für die nächsten Wochen.
Ja, dass sie so das Gefühl haben, mit ihrer ungestümen Männlichkeit können sie irgendwas kaputt machen.
Krass, oder?
Ja,
und da leiden ja auch echt viele Frauen drunter, die, bei denen das so ist. Und das ist ja wirklich im Kopf festgesetzt, ne? Da kannst du dann auch 5-mal sagen, so.
Ja, aber ich glaube, das sagen das eben nicht, also das ist schon auch erstmal ein Punkt so. Ich glaube schon, dass man auch annehmen könnte, dass das was stört an der Schwangerschaft so, ne? Und es kommt auch sicherlich ja auf die Vorgeschichte drauf an. Ich kann mir schon vorstellen, wenn eine Frau schon 2 oder 3 Fehlgeburten hatte oder so, dass beide da auch Schiss haben und dann auch die Männer dann sagen so, ey, und wenn sie wieder Blutung kriegt und ich war es dann mit meinem Penis oder so, dass man schon auch guckt, so wo kommt das her, ne? Oder was könnten da auch für berechtigte biografische Sorgen da irgendwie eine Rolle spielen oder sowas, die natürlich nicht berechtigt sind in der Weise, dass, um das auch klar zu formulieren, dass eine Fehlgeburt ausgelöst werden kann durch Sex. Ne, also manchmal hört man ja auch sowas wie, ne, wenn das Baby über dem Termin ist, was kann man alles machen, damit das Baby rauskommt, dass man da schön viel Sex haben kann und so. Und dass man dann daraus schließt so, okay, aber wenn man dann in der 20. Woche Sex hat, nicht, dass man da dann irgendwas auslöst. Und das tut man eben nicht, ne, weil diese Rezeptoren, die das Prostaglandin sozusagen überhaupt einsammeln können, was da im Sperma vorhanden ist, die Prostaglandin-Rezeptoren, die sind eben in der frühen Schwangerschaft ja noch gar nicht ausgebildet. Also man kann keine Prostaglandin-Rezeptoren, die noch gar nicht da sind, mit Sperma überschwemmen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man zumindest sagt, so bei Frühgeburtsbestrebungen und einem verkürzten Muttermund oder einer Trichterbildung mit einer Cervixinsuffizienz oder sowas, dass man da schon, ich sag jetzt mal, mit dem herkömmlichen Sexpenis in der Vagina vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein soll. Gibt ja auch noch anderen Sex.
Genau, aber ich glaube halt auch gerade, wenn man wirklich Vorzeigewehen hat, und auch eine Cervix-Verkürzung, dass dann natürlich dass man so super vorsichtig ist, dass das jetzt nicht die erste Priorität ist. Ne?
Aber ich wollte nur jetzt sozusagen auf die Grenzen hinweisen, wenn wir sagen, habt Sex, viel Spaß, Punkt, mehr kann man dazu nicht sagen. Es gibt natürlich so ein paar Situationen mit Einschränkungen, die wir einfach der Vollständigkeit halber hier nochmal erwähnen wollen, damit das nicht jetzt falsch verstanden wird.
Ja, aber wenn es jetzt eigentlich alles super ist, dann gibt es sozusagen keine Grenzen gesetzt.
Kein Halten mehr.
Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung.
Und wir machen wieder ein bisschen Werbung und heute ist unser Werbepartner Veleda. Und Veleda hat so unfassbar viele Produkte und was Sissi und ich ja auch total lieben, oder Sissi, sind die Veleda Körperöle und da gibt es einfach verschiedene Sorten und die duften alle auf ihre Weise toll. Es gibt Lavendel, Sanddorn, Rose, Zitrus. Und ich finde die einfach unfassbar schön, oder?
Ja, und ich habe immer Lavendel am Start bei der Geburt.
finde ich immer gut, mag ich sehr gerne. Ihr könnt sie aber nicht nur natürlich unter der Geburt benutzen, natürlich auch in der Schwangerschaft und vor allen Dingen auch im Wochenbett. Da ist natürlich auch eine Massage immer sehr, sehr wohltuend, auch gerade die Bauchmassage, aber auch die Schultern, die vom Stillen, wenn man immer so krumm und schief sitzt und immer sich so einkürzt, dass man das natürlich gut tut, wenn man auch mal eine schöne Nacken- und Rückenmassage von lieben Menschen bekommt. Genau, also von daher sind wir sehr froh, dass Veleda immer bei uns so fleißig im Hebammsalon ist und können euch die Körperöle von tiefem Herzen empfehlen.
Genau, also das Lavendelöl finde ich ja auch toll in der Schwangerschaft, weil man da ja oft auch nicht so gut pennt, so, ne? Also dass man einfach am Abend irgendwie den Bauch so ein bisschen mit Lavendelöl massiert oder so. Also sind ganz tolle Öle dabei.
Und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
Die ersten 12 Wochen, das hast du gerade schon angesprochen, wo man so in der Anpassungsphase ist, wo man dauermüde ist, wo man wahrscheinlich auch mit Übelkeit und Unwohlsein, Gerüchen ja auch, ist ja auch so ein Problem, zu kämpfen hat, ist eher so die Phase, wo es dann auch wahrscheinlich nicht so.
Aber bei Gerüchen, da gibt es ja jetzt diesen Pinky-Handschuh.
So nochmal die
kleine aktueller Insider hier an der Stelle.
Crazy, oder?
Super crazy.
Auch da hätte man sich wieder viele Tage mit beschäftigen können. Ich hab's.
Ja, ganz Twitter ist ja ausgerastet und Instagram wahrscheinlich.
Ja, aber ganz ehrlich, ich denke mir dann immer so, das ist doch echt ein schlechter Scherz. Das haben die doch nicht ernst gemeint.
Vor allem die ganzen Bilder dazu, ne? Diese beiden Typen, hey.
Ja, diese Typen, warum macht ihr sowas? Also ich meine so.
Frauenversteher, Sissi.
Oh Gott, ich habe mir den Instagram-Kanal angeguckt und habe gedacht so, oh, das ist so, so, so schlimm, dass ich da schon gar keine Aufmerksamkeit schenken will.
Nein, also es war einfach nur lustig. Ich habe auf Twitter, ich bin ja im Moment mehr so auf Twitter unterwegs als auf Instagram, da war es einfach nur lustig. So, ich habe so viele lustige Memes und so dazu gelesen, die habe ich echt schlapp gelacht. Und allein dafür war es doch schon mal gut. Ein Tag mal lachen in der Pandemie, so mal auf andere Gedanken kommen.
Die blauen
mit irgendwelchen schwachsinnigen, genau, die blauen Ellbogen lang. Mit irgendwelchen schwachsinnigen, alten, weißen Cis-Dudes, ey, die da, naja, come on. Also, so, wir wollen es nicht ausufern lassen. Wir waren stehen geblieben bei Gerüchen. Geruchsempfindlichkeit.
Geruchsempfindlichkeit, aber wenn man dann halt so das erste Trimester überwunden hat und dann in diese, wie wir ja immer so schön sagen, in diese Wohlfühlphase hat, da ist ja dann wirklich immer kein, und man vielleicht das erste Kind erwartet und man viel Zeit hat, dann ist das natürlich super. Und es ist einfach toll, so ein Frauenkörper. Also ich finde ja persönlich, ich meine, wir sind beides Hebammen, wir lieben sowieso schwangere Frauen, aber ich finde, schwangere Frauen sind einfach sexy.
Ja, mega.
Also ich finde das einfach, die Brüste, dann so ein kleiner Bauch und so. Und ich stelle mir, also das könnt ihr jetzt hier nicht sehen, aber ich sitze hier gerade ganz genau. Gerade und denke so, oh.
Und mach so barocke Handbewegungen.
Und machst so diese Rundung hier so, das ist schon einfach heiß, ne? Und also ich habe mich jetzt auch schwanger eigentlich immer, klar, ne, die letzten 3 Wochen vor der Geburt.
Vor allem meine geschwollenen Knöchel fand ich immer super sexy.
Ja, come on, aber es gibt schon Phasen, wo man sich echt.
Natürlich,
ne?
Es war ein Witz. Ich fand auch meine geschwollenen Knöchel sexy. Leider sind sie nicht mehr weggegangen. Ich habe nur noch geschwollene Knöchel. Seit ich schwanger bin, habe ich echt Elefantenfüße, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ich gucke nach unten, leichte Übertreibung, aber. Genau. Also ich finde, glaube ich, ich sage das dann immer so, dass man sehr intensiv da auch in einer Beziehung offen drüber reden sollte, gerade wenn halt diese Angst, dass ich beim Partner ist, dass ich mein Kind irgendwie, dass ich da schon, also ich meine, ich setze mich ja nicht mit den drei nennen, aber dass ich die Frauen dazu motiviere, einfach wirklich das Gespräch einfach zu suchen und zu sagen, hey, ne, wirklich
voll.
Das auch mal bildlich zu zeigen in einem Buch, so wie das aufgebaut ist, ne, wie der Muttermund, der Gebärmutterhals, innerer, äußerer Muttermund, Fruchtblase, ne, also wie weit das auch so entfernt ist und sozusagen, wenn Eltern sich lieben, dass das ja fürs Baby schön ist, ne, wenn sie auch schon im Bauch diese positive Energie einfach spüren, ne,
voll.
Das ist ja
du
sowieso
bist
auch wichtig.
Liebe empfangen.
Ja.
Entschuldigung, manchmal kommt man am Kitsch nicht vorbei. Ja, absolut. Und ich finde ja auch, also dieses drüber reden, manchmal ist das ja auch so eine Nicht-Kommunikation aneinander vorbei. Also, dass man quasi im Nicht-Kommunizieren aneinander vorbei redet. Also zum Beispiel, also ist jetzt echt klischeehaft, ne? Aber so mal als Beispiel. Er denkt sich, oh, ich will jetzt nicht hier so als total grober Klotz mit Trieb gesteuert irgendwie rüberkommen und so. Ich lasse sie mal ein bisschen in Ruhe. So, und sie hat eigentlich total Bock und denkt dann so, oh, der fasst mich ja nicht mehr an, habe ich mir auch gedacht, der findet mich jetzt einfach nicht mehr sexy, ich bin halt jetzt fett und so. Also, und dass beide so in ihrem Film sind, so dass sie denkt so, er liebt mich nicht mehr und er findet mich nicht mehr attraktiv, ist ja auch so eine Urangst von Frauen, glaube ich. Oder also zumindest so ein Ding, was ich gerade unter den Erstgebenen ein Thema finde. So dieses auch schon noch attraktiv und sexy sein wollen und jetzt ja nicht abzuglitschen in dieses Klischee von, ich werde jetzt eine Mutti. So, wie uncool ist das denn? Ne? Und dass er den anderen hinterher guckt und so. Also ich glaube schon, dass das ein Thema ist. Und umgekehrt dann die Typen, die dann auch irgendwie sich zurücknehmen und eigentlich total rücksichtsvoll sein wollen und gar nicht schnallen, dass die Frau gerade total Lust hat auf richtig hemmungslosen Sex, weil das irgendwie auch so, also vielleicht auch so dieses komische Bild von jetzt wird meine Frau zur Mutter und dieses Hure und Heilige oder so, das kriegt man irgendwie dann nicht so zusammen. Weiß ich auch nicht, vielleicht ist das jetzt auch alles schon zu deep oder zu also klischeehaft wahrscheinlich auch und so.
Ich glaube, in der Schwangerschaft ist es einfacher, wenn wir noch so Thema ist, so Sex sozusagen, ihr habt ein Kind geboren, ne? Das ist ja dann, ich glaube generell, es ist ja immer Kommunikation in allen Lebenslagen. Und ich glaube, dass man, wenn man sich dann traut und wenn man das offen anspricht und manchmal ist man ja vielleicht auch noch nicht so, ist man erst kurz zusammen und kommt von so einer heftigen, weißt du, so dieses...
Genau, gleich aus dem Honeymoon in die Schwangerschaft.
In die Schwangerschaft.
Herzlichen Glückwunsch.
Und dann ist es ja auch immer so, ja, da muss also okay, wir sind jetzt schwanger und sind irgendwie 3 Monate zusammen und haben eh nur Sex gehabt, ne? Und dann so, okay, wie, das ist halt einfach auch, ja, dass man da vielleicht noch nicht so vertraut ist, wie als wenn man jetzt mit jemandem schon irgendwie 8 Jahre zusammen ist, wo man halt diese Dinge dann schon ein bisschen besser ansprechen kann. Es ist ja auch immer, und Körper verändert sich, die Vulva verändert sich, die Brüste verändern sich, ne? Das ist ja auch so, da muss man ja auch als Frau erstmal so klarkommen. Zwar ist es schön, diese Rundung zu haben, aber man denkt auf einmal so, okay, alles wird größer, weicher.
Klar, oder einige Frauen, die dann irgendwie das erste Mal vielleicht ihre Vulva im Spiegel angucken oder denken was weiß ich, wenn die Dammmassage, sie machen, boah, die ist ja jetzt 3-mal so groß, was ist denn aus meiner kleinen, süßen, zarten Muschi geworden?
Ja.
So, und da damit auch erstmal, ja, klar. Oder auch dann sowas, unsexy Sachen oder zumindest in der Theorie unsexy, hier so Krampfadern in den Schamlippen zum Beispiel.
Ja.
Vulva-Lippen heißt es ja, Entschuldigung. So, ne, dass man erstmal denkt, so, was ist das denn? Und so, ne? Und dass man denkt, so, okay, sich auch damit, ja, erstmal mit diesen ganzen Veränderungen anzufreunden und das ist auch schon eine Herausforderung, ja, so eine Schwangerschaft an körperlichen Veränderungen, dass man da einmal alles super finden soll, ist ja auch nicht der Fall.
Das wäre total spannend, da mal eine Umfrage zu machen, eigentlich, ne? So, wie viel Frauen einfach so in der Schwangerschaft, der richtig Lust haben und wer wirklich gar keinen.
Das machen wir mal. Das machen wir mal Montag, wenn das jetzt rauskommt, machen wir auf Insta eine Umfrage mit so ein paar Fragen, die wir uns mal überlegen.
Und das ist schon echt spannend, ne?
Ja. Mhm. Ja, also genau. Und auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft ja auch unterschiedlich, ne? Oft. Also gerade so dieses schon mehrere Kinder haben, was ich finde dann auch häufig so ein Tabu ist das viele Paare, also zumindest viele, die mit mir darüber reden, sagen wir mal so, auch da das Thema ist, dass die ganz wenig Sex nur noch haben. Also, dass es echt Leute gibt, die sagen, zwischen Kind 2 und 3 haben wir original einmal miteinander geschlafen und zwar, um dieses dritte Kind zu zeugen oder so.
Krass, ne?
Und das ist das für die Erstgebärenden, die das jetzt hören, wahrscheinlich so der totale Downer, so, weil genau das hat man ja befürchtet, dass man so wird. Und so, das ist schon auch ein Thema.
Das ist ein super Thema, aber ich glaube einfach, dass man bei Sex in der Schwangerschaft, das ist total wichtig, dass man sich dazu, gerade wenn sich das so einspielt, ne, dass man halt einfach, weil man Kinder hat, beide arbeiten, viel zu tun, man muss sich wirklich aufraffen.
Ja.
Das ist so wie mit Yoga, mit Sport.
Und verabreden.
Und es einfach machen. Und es muss jetzt auch nicht immer gleich so dieses so, weißt du, so hier 100 Jahre Vorspiel, dann noch das und so, sondern einfach, dass man wirklich reinkommt. Und ich finde, wenn man das halt wieder macht, dass man das halt einfach regelmäßig macht, dann ist es auch wieder super und man hat einfach auch viel öfter Lust. Und muss
der
nicht
Appetit
so diese,
kommt beim Essen, hat meine Oma immer gesagt.
Der Appetit kommt beim Essen. Und ich glaube, das ist halt so wichtig und dass man sich da wirklich, wirklich aufrafft und sich diese, und wenn es nur, wenn man sich auch mal Termine setzt, ich finde das gar nicht so schlecht. Ja. Es gibt so eine ganz geile Serie, die habe ich mal irgendwie was mit Little Fires Everywhere oder so. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast mit Reese Witherspoon.
Die Bruder, der abfackelt.
Ja, wo die Bude abfackelt, genau. Das ist ja irgendwie nur so 5 Teile oder so eine Kurzserie. Und ich finde es total lustig, weil die haben immer Mittwochs und Samstags Sex und dann kommt er irgendwie, es ist Mittwoch und irgendwie, dann klickt die Uhr auf 0.03 Uhr und dann sagt sie, nein, Schatz, jetzt ist Donnerstag, Samstag wieder. Und dann kommt, ist Samstag und dann kommt sie halt so rein und so, jetzt. So, jetzt, weil das ist so eine Frau, die alles taktet, ne? Also ich meine, Spontanität ist total wichtig, aber ich fand es sehr lustig, dass sie so ihre Festen, und ich kenne Paare, also ich finde das so, die haben wirklich, also da ist dann der Samstag oder so halt immer so Dates und das ist, glaube ich, auch hilfreich. Auch wahrscheinlich, wenn man eine lange Sexpause hatte, hilft das, ja, sich wirklich dazu aufzuraffen und sagen, wir machen das jetzt an den und den Tagen, um halt wieder in diese Leichtigkeit halt reinzukommen. Weil jetzt kommen wir, glaube ich, auf dieses Thema, ihr habt geboren, wir wollen jetzt gar nicht über die Geburt erzählen und ihr habt Wochenbett gehabt und da gibt es unterschiedliche Frauen, die super schnell wieder Lust haben. Viele brauchen aber erstmal, wenn sie gerade, wenn man eine Geburtsverletzung hatte, wenn man vielleicht auch beim Stillen Probleme hat, wo man erstmal wieder so seinen Körper
ganz genau, da will, ja, man einfach überhaupt nicht, dass da außer dem Baby noch jemand seine Ansprüche anmeldet und da irgendwas von einem will, so, ne?
Ja. Aber es gibt auch Frauen, die haben nach 2 Wochen im Wochenbett Sex.
Oder,
ne,
nach einer Woche. Also ich, also, ne, wenn man keine Geburtsver-, also bin ich schon gefragt worden, wenn, ja, es dann irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen am 3. Tag nach der Geburt, aber wenn man dann gefragt wird, übrigens, wann könnten wir, also jetzt nur mal so theoretisch, wann könnten wir denn jetzt mal so wieder Sex haben? Und damit war dann durchaus zeitnah.
Oder sie haben zu mir nach einer Woche, oh, wir haben gestern schon Sex gehabt.
Ja, ich so, oh, super, toll.
Genau.
Enjoy. Genau, also ich meine, da sind ja auch Menschen erwachsen, da sind wir Hebammen, ja. Also früher, das vielleicht noch irgendwie vorweg, vielleicht hört ihr tatsächlich noch in diesem sogenannten Abschlussgespräch im Krankenhaus oder sowas oder hier Entlassungsgespräch im Krankenhaus.
Geil.
Noch sowas wie, wie lange ihr da nicht baden sollt und so weiter, alles Quatsch natürlich, und wie lange ihr keinen Sex haben sollt, nämlich 6 Wochen kein Sex oder so, ist immer noch so ein, das ist natürlich absoluter Bullshit. Genauso ein Bullshit ist es ja auch, dass man Kondome verwenden soll aus hygienischen Gründen. Also klar, solange der Muttermund noch offen ist, aber der Muttermund ist ungefähr 3 Tage noch offen, so, ne, also wenn ihr wieder Sex haben wollt, könnt ihr auch wieder Sex haben. In jeder, an jedem Penis, also auch an jedem frisch gewaschenen Penis, sind mehr Keime dran als in eurer Mumu, wenn da noch ein bisschen Wochenfluss rauskleckert. Also so, ne, also und die Körperflüssigkeiten, die ihr da austauscht und so miteinander, also da kriegt ihr wieder eine Endometritis, also eine Gebärmutterentzündung oder irgendwas von, dann müsst ihr euch nicht allzu sehr sorgen, ne? Also damit wir das vielleicht auch mal kurz aus der Welt
das
geschafft haben.
Das muss ja auch nochmal geklärt werden. Und na, also das ist natürlich dann total unterschiedlich und ich glaube, in dieses Wieder-Reinkommen, da werden wahrscheinlich viele Hörer, Hörerinnen uns zustimmen, ist halt so, das ist so wieder so, ja, dieses so wieder.
Das erste Mal.
Das erste Mal, das, ja, ist ja wirklich wie ein erstes, ja, Mal, ne? Also das ist ja wirklich
zumindest
schon
in der Vorstellung, so, dass man irgendwie denkt so, klar, also ne, wie so diese damals, als man, was weiß ich, mit seinem ersten Freund, so, dass man denkt, ist es heute, passiert es heute und wie wird es sein? Und so, so ist es dann auch tatsächlich nach dem, oder im, nach dem Wochenbett, wann auch immer man jetzt Wochenbett definiert, dann natürlich auch so ein bisschen so. Und das ist schon auch, ja, so das erste Mal ist wieder ein Penis in euch drin, nachdem da das Baby durchgerutscht ist. Er ist auch so eine Entweihung, so ein bisschen, ne, vielleicht. Also.
Ja, es ist auf jeden Fall. Und dann ist es ja, wenn du stillst, ne, ist man ja auch so, dadurch, dass man durch dieses Dauerstillen ja immer, auf jeden Fall, man sagt ja immer, man ist still dement, aber man hat ja einfach dauerhaft wie so eine Infusion an leichten Oxytocin, Drogen. Und super, damit ist man halt einfach nicht dement, sondern man ist so stoned eigentlich dauerhaft, so wie ihr euch fühlt, wenn ihr gerade einen wunderschönen Orgasmus hattet, wo man da auch an nichts denkt. Und das habt ihr natürlich über Stillen immer in so ganz kleinen Mengen wird das ja ausgeschüttet. Und deshalb hat man natürlich im Wochenbett oder in der Stillzeit haben die Frauen natürlich, weil sie schon so gut ausgestattet sind, nicht gerade so viel Lust.
Ja, na, das ist schon, genau. Und das Testosteron ist halt auch runtergeschraubt, ne, durch das Stillen. Also das Stillhormon. Und da jetzt mal, ganz ehrlich, also natürlich sind wir biologische Wesen. Und die Biologie denkt sich mit ihren Hormonen ja auch ihren Teil. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen reaktionär, wenn man das so sagt. Aber natürlich machen die Hormone, die uns zur Mutter machen, zu einer stillenden Mutter zumal. Also die Biologie sagt sich ja schon auch, okay, nicht umsonst. Zum Beispiel die Eierstöcke werden gedrosselt durch das
Prolaktin, was ihr ausschüttet in der Milchbildung. Einfach weil die biologische Idee dahinter ist, boah, die Frau, die muss sich jetzt echt erstmal nochmal erholen und ausruhen und sich um ihr kleines winziges Baby kümmern, dass sie das erstmal, ne,
ding und rund kriegt. Das heißt aber nicht, dass da auch mal was Kleines springen kann.
Nein,
und
ich würde mich nicht allein darauf verlassen, das ist unser Kerngeschäft.
Genau, das auch wenn ihr
aber so ganz grundsätzlich, ich wollte einfach so, ja, ne, dieses, ne, dass man dann einfach so Oxytocin geflutet ist, dass man denkt, oh, das ist eigentlich auch so ganz nice, eigentlich reicht mir das so, ne? ja, also dass man möglicherweise, also auch nicht alle Frauen natürlich, aber möglicherweise auch einfach weniger Libido, mit weniger Libido unterwegs ist in der Stillzeit.
Weil ihr schon so viel habt.
Genau, weil ihr schon so viel Libido mit eurem Kind da austauscht, körperliche Liebesbeziehung. Ja, auch da wäre ich eifersüchtig als Typ schon noch ein bisschen.
Ja, aber das ist halt auch immer in der Stillzeit so ein Riesenthema. Und klar, deshalb ist es auch immer,
finde ich, da darf jemand anders an die Nippel und ich nicht.
Ja, und das erste Jahr ist ja so für so eine Partnerschaft auch immer wirklich richtig intensiv, auch wenn es eine gut gefestigte Partnerschaft ist und so. Ich finde, das erste Jahr ist immer wieder eine Herausforderung. Und da sollte man auch keine Entscheidung treffen.
Also keine grundlegenden, nee, Entscheidungen.
Genau, finde ich immer ganz wichtig zu sagen. Ich sage immer, ja, das erste Babyjahr ist so intensiv, dieses Stillen. Und dann kommt man, und ich finde, danach ist immer, da kommt man wieder zurück. Kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung ganz gut sagen. Also das Stilljahr ist für uns immer, auch für unsere Partnerschaft immer, und danach ist wieder alles gut. Also das wussten wir jetzt natürlich schon ein bisschen.
Genau, von Kind zu Kind, wenn man da erfahren, ne, in diesem Ding. Ja, und ich finde auch dieses, das hatten wir ja schon, aber so dieses, fangt nicht zu spät wieder an. Also ich glaube, ne, also so, ja, dieses, wenn man da einmal so komplett raus ist, dann wird der Weg dahin so, dann findet man das auch creepy. Dann denkt man sich so, hä, soll ich mir jetzt die Dessous anziehen oder was? Also, ne, dann, man blickt ja auch, also ich zumindest, immer mit so einem ironischen Blick auf sich selbst so. Und dann, dass man das dann auch irgendwie komisch findet, dass man irgendwie sich fühlt wie, keine Ahnung, Brigitte, die mal wieder Lust hat auf ein Abenteuer. Oder so. Und irgendwie gar nicht mehr weiß, oder gefühlt, das stimmt natürlich nicht, gar nicht mehr weiß, wie das geht. Also so, ne, ohne jetzt irgendwie, genau, Zwinker, irgendwelche plumpen Annäherungsversuche, oh Gott. Ja.
Also es schleicht sich halt, aber das ist ja meinte, was ich sage, mit diesen, dass man sich wirklich einfach dass man machen muss, mhm, um reinzukommen wieder und just wirklich nicht so viel darüber nachdenken. In der Stillzeit ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, ist, dass ihr trotzdem Lust habt, auch wenn ihr vielleicht nicht so feucht seid wie vorher. Das hat auch was mit den Hormonen zu tun.
Ja, genau. Genau, schön irgendwie ein schönes Gleitzeugs parat legen möglicherweise. Ja. Aber feucht werden dann die Brüste manchmal. Ja. Also so, wenn man Sex hat, dann, ne, wird ja auch Oxytocin ausgeschüttet und dann macht das oft so einen Milchspendereflex und ihr kriegt einen nassen BH, nicht erschrecken.
Ja, aber dass man da halt einfach sich das einfach weiß, prepared, das hat prepared, ja, und das auch bespricht, dass das nichts damit zu tun hat, dass ihr jetzt nicht,
wie sagt man, dieser dämliche,
gefällt's dir nicht?
Wie dieser dämliche Spruch, heiß wie Frittenfett oder so.
Genau, also.
Heiß und glitschig wie
Frittenfett. Ja, genau. Also, dass man sich da einfach schon, aber das erzählst du wahrscheinlich, wenn das Wochenbett zu Ende geht. Ich erzähle das immer, wenn vorher schon das Thema Sex aufkommt, dann, dass man da einfach ein bisschen prepared ist und sozusagen.
Prepared auch in Sachen Verhütung vielleicht, ne?
Also, ja, dass man zumindest, ich sag ja, da kann was springen.
Theoretisch vorbereitet ist, genau, sobald so der Körper sich quasi erholt hat von der Geburt. Es gibt wirklich Frauen, auch voll stillende Frauen, die echt 6 Wochen nach der Geburt ihren ersten Eisprung haben oder 4 Wochen hinterher, die quasi, ja, ne, kaum ist der Wochenfluss zu Ende, kennst du auch, ne, da ruft eine Frau einen an und man hat gerade das Wochenbett du, ich glaube, mein Wochenfluss ist doch jetzt wieder doller geworden, und er ist nicht doller geworden, sondern das ist dann schon schwupp, die erste Menstruation.
Boah, das gibt echt einfach ätzend,
Frauen,
ne?
Die sind einfach richtig fruchtbar. Und da sagt der Körper, hier, gib mir, ich kann schon wieder.
Ja, aber dann hast du schon wieder deine Regelblutung. Und man denkt so, oh geil, ich stehe jetzt einfach, ich stehe jetzt erstmal forever und ich habe das nicht. Und dann
ich gehöre, glaube ich, zu den gesegneten Menschen. Ich fand meine Regelblutung ja nie doof. Also ich habe keine Bauchweh dann, glücklicherweise. Und ich fand das irgendwie auch, als das dann nach den Geburten wiederkam, ich fand das, oh, ist okay. Also irgendwie.
Ja, aber ich vermisse das auch jetzt nicht so.
Ja,
aber ich nicht schön, dass man einfach so.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich finde auch.
Karen feiert ihre Periode.
Ich mache dann immer so Rituale, dass ich dann irgendwie bei Vollmond meine blutigen Hände in Sonnenmondlicht halte.
Und jetzt kommt der rosane Handschuh.
Genau. Ja, nee, wurscht. Also klar, ich verstehe natürlich Frauen total gut, die sagen, boah, auch mal eine schöne Phase im Leben, wo ich das nicht sozusagen als extra Issue jetzt irgendwie noch habe, dass ich irgendwie einen Zykluskalender und wann man blutet und so. Klar, also ja, viele Frauen nervt es und das ist ja auch vollkommen okay. Ich habe jetzt mich nur gerade gefragt, hat mich das eigentlich doll genervt? Eigentlich nicht. Aber ja, egal.
Ja, schlimm finde ich das jetzt auch nicht, aber es ist trotzdem so, dass der Körper sich verändert. Viele Frauen haben ja auch Wassereinlagerungen.
Ja, alles. Und Kopfschmerzen und so, ne? Das ist voll klar. Ich will mich da jetzt gar nicht hier mit meiner persönlichen Meinung sozusagen so exklusiv aus dem Fenster lehnen.
Aber die verschiedenen Verhütungsmethoden nach der Geburt, das ist, glaube ich, eine schöne Folge, die wir auch mal zeitnah machen sollen, weil da gibt es nämlich mehr als nur die Hormonspirale. Genau. Und das ist ein sehr, sehr interessanter.
Und einiges ist dann auch ein bisschen komplizierter, ne, wenn man natürlich verhütet hat und Temperaturkurven gemessen hat und so, das ist im Wochenbett. Oder in der Zeit, bevor man wieder regelmäßige Zyklen hatte, halt auch nicht so einfach. Und da gibt's aber auch Sachen, die man und so. Genau, also da können wir echt mal eine Folge zu machen. Verhütung im Wochenbett oder im Postwochenbett. Was noch? Haben wir's? Vielleicht haben wir's einfach.
Ja, wir haben es, glaube ich, heute einfach. Ne? Also ich bin, wie gesagt,
nicht mal anderthalb Stunden. Wie soll man auch anderthalb Stunden über Sex reden? Sollte einfach, wir kürzen das jetzt mal ab. Ihr wisst, was ihr zu tun habt.
Genau. Sprecht offen darüber, gerade nach Schwangerschaft. Es gibt wunderschöne Stellungen mit dickem Bauch. Da könnt ihr sehr kreativ sein.
Schwangerkammer-Sutra, da könnten wir auch.
Ja. Wir haben auch gar nichts für die Shownotes
Instagram-Challenge.
Vielleicht haben wir mal jemanden, der uns so schöne, gibt ja immer so schöne Illustratoren.
Oh, voll. Jana, so die hat ja so tolle Illus gemacht für ihren Geburtsvorbereitungskurs. Hm. Die hat eine ganz tolle Illustratorin, die auch ganz toll Geburtspositionen gezeichnet hat und so. Ja. Und was wolltest du jetzt? Das Sexkammer-Sutra für schwangere Frauen als Zeichnung. Genau, schreibt uns bitte an hallo@hebammensalon. Und hängt eure PDF-Dateien an mit euren Vorschlägen. Scherz. Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder?
Wir machen Schluss für heute und freuen uns auf einen nächsten Hebammsalon. Ich weiß leider nicht, was unser Thema ist. Das steht schon fest, aber wir sind
wir sind immer blank mit Redaktionsplan.
Genau, aber nächste Woche ist wieder ein Thema, glaube ich, was wir uns ausdürfen und suchen. Das war heute ein
Hörerinnenwunsch, genau. Und nächste Woche schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Montag ist Hebammensalontag.
Mit Karen.
Und mit Sissi. Macht's gut, ihr Süßen.
Macht's gut, ciao. Tschüss.
Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karen.
Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.